Dann wollen wir uns ein bisschen was anschauen zur Parascha. Beziehungsweise fangen wir ja auch an, bekanntlich einen ganzen Chumash. Es ist Parashat Dvarim und daher auch der Anfang von Chumash Dvarim. Und da wollen wir uns vielleicht auch ein kleines bisschen ein Bild machen. Wo sind wir da eigentlich im, was ist das für ein Buch, Sefer Dvarim? Wir haben schon bemerkt, dass die Chumashim ja durchaus einen unterschiedlichen Charakter haben. Es ist nicht einfach so, dass die fünf Bücher deshalb in fünf Bücher geteilt sind, weil sich das halt mit dem Pergament so ausgegangen wäre, sondern im Falle von Torah, im Falle der Chumashim, ist es offensichtlich so, dass auch jedes Chumash einen eigenen Charakter hat. Ich weise bitte darauf hin, wenn ich das jetzt munter gesagt habe, dass es bei Nevi'im sehr wohl sein kann, dass Bücher einfach nur deshalb geteilt oder zusammengefasst sind aufgrund ihrer Textmenge. Also, dass es Melachim 1 und Melachim 2 gibt, liegt einfach daran, dass das für eine Rolle in alten Zeiten zu viel Text war, um auf eine Rolle zu gehen, und darum hat man zwei Rollen gemacht. Aber bei Chumash hat es offensichtlich eine Bedeutung. Wir sehen das ja, dass die Bücher einen anderen Charakter haben. Und das haben wir bis jetzt bei den ersten vier Büchern gesehen. Und jetzt fangen wir ein neues an. Jetzt fangen wir an Chumash Dvarim. Was ist das besondere Kennzeichen von Chumash Dvarim? Das können mir, glaube ich, einige von euch auch sagen. Was ist an Chumash Dvarim irgendwie speziell? Was sticht ins Auge? Was ist der Charakter, das Wesen dieses Buches? Wenn ihr irgendwie den Chumash Dvarim beschreiben sollt, was würdet ihr sagen, wodurch zeichnet sich der aus?
Es ist eine Rede.
Es ist eine Rede. Ich werde die Einzahl in Frage stellen. Es sind Reden. Und wer redet?
Gut.
Wer
Moshe
redet?
Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu. Jetzt nicht, dass Moshe Rabbeinu in den anderen Chumashim nicht wichtig wäre, aber Chumash Dvarim ist zu ganz, ganz großen Teilen. Es gibt ganz kleine Stelle am Schluss, wo Moshe nicht selbst spricht. Aber zu ganz, ganz großen Teilen ist Chumash Dvarim nicht eine Rede. Wir werden das gleich ein bisschen strukturieren, sondern mehrere Reden, von denen aber eine der Hauptteil ist, die Moshe Rabbeinu hält, bevor er stirbt und bevor das Volk ins Land zieht. Wobei beide Zusammenhänge relevant sind. Einerseits ist es sind es die letzten Botschaften, die Moshe Rabbeinu dem Volk mitgibt, wenn er nicht mehr da sein wird. Und andererseits geht es darum, dass sie unmittelbar davor sind, in das Land einzuziehen und das natürlich auch einen Zusammenhang schafft, der relevant ist. Warum gerade jetzt, gerade das? Wenn wir uns das Buch genau anschauen, dann stellen wir fest, dass Mosche nicht eine Rede hält, sondern mehrere. Aber es gibt einen riesig, riesig langen Hauptteil. Wenn ihr gedruckte Bücher vor euch habt, ist es ganz gut, wenn ihr mitschaut und wir blättern das ein kleines bisschen durch. Ich habe aber für diverse Nummern meinen Schummelzettel gemacht. Es ist nicht schwer zu erraten, das werden wir uns dann gleich anschauen, dass am Anfang ein paar Einleitungssätze sind. Und dann gibt es eine Rede, die fängt Moshe Rabbeinu an, eigentlich genau genommen bei Vers 5. Die ersten vier Sätze kann man als eine Headline, als eine Einleitung für das Ganze sehen. Bei Kapitel 1 natürlich, Vers 5, oder wir können sagen, am Anfang, beginnt eine Rede, die Moshe Rabbeinu hält als eine Art Einleitung für das, was nachher kommt. Diese Rede hält bis Ende Kapitel 4. Bis Ende Kapitel 4, da sind wir schon in der Parashat der nächsten Woche. Da sind wir im Parashat Va'etchanan. Es ist offensichtlich der Knick, wo die Rede aus ist und eine neue Rede beginnt, so offensichtlich, dass sich hier die nicht-jüdische Kapitelnummer und unsere Absatzeinteilungen durchaus treffen. Es ist da sehr wohl ein Abschnitt zu Ende, dort wo Kapitel 4 zu Ende ist. Das ist Kapitel 4 hat 49 Sätze, wow. Und bei Kapitel 5, 5.1, lesen wir, da sind wir mitten im Parashat Va'etchanan bereits, das wird das nächste Woche sein. Vayikra Moshe el Kol Yisrael, Vayomer Alehem, Shma Yisrael et HaChukim ve'et HaMishpatim, Asher Anochi Dover Be'oznechem Hayom und so weiter. Und lehrt sie und so weiter. Da beginnt die Hauptrede. Das ist der eigentliche große Hauptteil von Chumash Dvarim. Und was hat Moshe hier gesagt? Moshe hat hier gesagt, Israel soll hören. Übrigens kommt in Chumash Devarim sehr, sehr oft die Phrase vor, dass Israel hören soll. Also es gibt nicht nur das Schma Israel in Chumash Devarim, sondern es gibt mehrere Stellen, wo Moshe sagt, hört Israel. Das kommt einige Male. Und was sollen sie hören? Er wird ihnen sagen, die Chukim und die Mishpatim, die ich in eure Ohren gebe heute und lehrt sie und hütet sie zu tun. Ja, auch gleich die Aufforderung, Gebote sind natürlich dazu da, dass man sie macht, aber vorher muss man sie lernen. Man soll sie aber auch lehren und hüten vor allem. Und das geht, wenn wir jetzt suchen, ich lasse euch nicht suchen, weil sonst ist das Schuhe vorbei, wenn wir jetzt suchen, wo das aufhört, diese Rede, dann ist das ganz, 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 ganz lang, geht über mehrere Parashot, weshalb man das auch öfter übersieht, weil dadurch, dass sich das auch mehrere Wochenabschnitte in der Tora-Lesung aufteilt, wie wir gewohnt sind, den wöchentlichen Parashot zu denken, geht das über mehrere Parashot und endet tatsächlich erst mit Kapitel 26. In dem Sinn hat Erwin ja auch nicht Unrecht gehabt, wenn er gesagt hat, eine Rede, weil das ist nämlich wirklich die Rede, die der Kern des Ganzen ist, und es ist nicht schwer zu erraten, dass am Anfang, was wir uns heute ein bisschen anschauen werden, eine Einleitung ist zu diesem Hauptteil. Es gibt eine Rede, wo Moshe mal ein paar Sachen erklären wird, warum das wichtig ist, was er als nächstes sagen wird. Und dann gibt es die Hauptrede, die endet mit dem Ende von Kapitel 26. Da sind wir weit, weit, weit in Parashat Kitavo. In Parashat Kitavo, 26, 19 ist es, da ist das auf. Und dann haben wir ein Kapitel 27, das beginnt mit Vaitzav Moshe, Vesigni Israel, et Ha'am Limor. Gott, Moshe befahl und die Bene Israel im Volke, indem sie ihnen etwas sagten, offensichtlich eine neue Rede. Und dann gibt es noch eine Rede von 29 bis 30. Also diese Rede ist jetzt Kapitel 27, 28. Dann gibt es eine Rede Kapitel 29 und 30. Und dann kommen die Sachen, die sozusagen der Schluss sind. Es ist mit jener Rede, die bei 30 endet, ja noch nicht aus. Ich würde das dann den Schluss des Buches nennen, ja, ab 31.1, dass Moshe sterben wird, wieder sein wird. Da kommt Parashat Asim mit dem großen Abschlussgesang und dass Moshe dann Sota Bracha sagt in Kapitel 33. Übrigens erlaube ich mir die Anmerkung, auch wenn wir noch viele, viele Wochen Zeit bis dahin haben, der Schluss von Buch Devarim wird immer viel zu wenig gelernt, weil wir lesen Sota Bracha, wann lesen wir den Schluss von Devarim, Sota Bracha? Das ist leicht, das wissen alle. Wann lesen wir Sota Bracha?
Simchat Torah.
Simchat Torah. Das kann übrigens auch sein, dass das kein Schabbos ist. Das kann irgendein Dienstag sein. Und dann hat man relativ wenig Zeit, wenn Rosh Hashanah und dem Kippur und Sukkot gewesen ist und jetzt Simchat Torah, hat man auch nicht allzu viel Zeit, sich mit der Parasha zu beschäftigen. Und obwohl die Lesung insofern lange dauert, also gerade so Simchat Torah ein Teil des Textes wiederholt wird, damit alle drankommen, wird es auch der Parasha viel zu wenig gelernt. Also ich sage das gleich dazu, wenn wir jetzt noch sehr, sehr weit weg sind davon, weil vielleicht hat man irgendwann mitten im Sommer Gelegenheit, etwas genauer in den Schluss hineinzuschauen, wenn sich einmal Zeit ergibt. Wenn wir versuchen, jetzt diese Struktur auch ein bisschen zu orten, was da für einen Sinn ergibt, dann verrate ich euch jetzt, wir werden das dann genauer sehen, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt natürlich eine Einleitungsrede, das war leicht zu erraten. Dann bekommen wir in dieser Hauptrede, wie gesagt wurde, Chukim und Mishpatim. Da werden wir dann sehr viele Halachot erwarten. Und dann haben wir in der kurzen Rede, die von Kapitel 27 bis 28 geht, die Tochacha und den Bund. Und in Kapitel 29 und 30 haben wir als wesentliches Thema Tshuva. Also man kann natürlich dann auch die Themen ein bisschen analysieren, wovon handelt welche Teilansprache. Und jetzt sind wir hier am Anfang und wollen uns ein paar Kleinigkeiten anschauen. Wie schon gesagt wurde, heute gibt es in dieser Parasha wenige Mitzvot. Das können wir auch damit erklären, dass das, was wir hier lesen, eine Einleitung ist zu jener Rede, wo dann all die Mitzvot kommen. Hier wird eher davon gesprochen, warum das, was nachher gesagt wird, so wichtig ist. Oder auch, wir werden ein Thema sehen. Zu wem redet Moshe ja jetzt hier? Er redet ja zur zweiten Generation. Er redet jetzt nicht zu denen, die aus Mitzrayim ausgezogen sind, beziehungsweise unter denen, die jetzt vor ihm sind, sind solche, die waren Kinder, wie sie aus Mitzrayim ausgezogen sind, oder auch welche, die erst nachher geboren wurden, aber welche, die maximal Kinder waren. Und er spricht nicht mehr zu denen, die als Erwachsene aus Mitzrayim ausgezogen sind. Und ein Thema ist auch in dieser Einleitung, die wir sehen werden, warum hat das jetzt 40 Jahre gedauert? Da war doch mal eine Geschichte. Unsere Eltern sind aus Ägypten ausgezogen und jetzt stehen wir vor dem Jordan und wollen darüber. Wieso hat das 40 Jahre gedauert? Und Moshe wird darauf aufmerksam machen, was damals falsch gelaufen ist. Natürlich mit dem Sinn, dass die Leute die Fehler nicht wiederholen und es diesmal besser machen. So können wir verstehen, warum es hier einige Rückgriffe gibt auf Dinge, die zur Zeit der Wüstenwanderung waren. Schauen wir ein bisschen in den Text hinein und ich will ein paar einzelne Stellen ein bisschen beleuchten. Es beginnt mit Ele Hadvarim, Asher Diber Moshe El Kol Israel, Be Ever HaYarden, Ba Midbar, Ba Araba, Mul Suf, Ben Paran, Uven Tofel, Ve Lavan, Ve Hatzerot, Ve Dizahav. Das waren jetzt ein bisschen viele Ortsnamen. Nehmen wir den zweiten Satz noch dazu. Achat Asar Yom Mechoref, 11 Tage vom Choref. Derech Har Seir, über den Weg über das Gebirge Seir, bis Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ist ein Ort, der heißt so. Und Kadesh Barnea ist die Südgrenze von Eretz Israel. Es gibt selbstverständlich heutzutage verschiedene Auslegungen oder einfach gewisse Unsicherheiten und deshalb gibt es verschiedene Auslegungen, wo genau die Grenzen des biblischen Eretz Israel sind. Ich habe das in einem früheren Shiur vor kurzem schon mal angesprochen, wie wir in Chumash Bemidbar vor nicht allzu langer Zeit sehr, sehr genau die Grenzen des Landes Knaan beschrieben hatten. Es ist nicht so, dass die Tora es nicht reingeschrieben hätte, nur es gibt manchmal Schwierigkeiten, die Orte zuzuordnen. Also wir wissen alle, Kadesh Barnea ist die Südgrenze. Wo ist das jetzt genau? Eine Interpretation, was den Süden betrifft, die ich für schlüssig halte, weil sie einfach rein geografisch sehr stimmig ist, ist, dass man den Hamon-Krater annimmt, dass ungefähr dort Kadesh Barnea war. War jemand von euch schon mal in Mizpe Ramon und hat den Hamon-Krater gesehen? Keine Wanderbegeisterten hier. Wenn ihr mal hinkommt, also sei es nur mit dem Bus hinfahren und runterschauen 10 Minuten und wow sagen und eine Bracha sagen. Das ist eine der Orte, wo man eine Bracha sagt über Gottes Wunder, wie er die Welt geschaffen hat. Zahlt sich aus. Und es ist für mich insofern sehr schlüssig, diese Auslegung, als es geografisch einfach sehr passt. Südlich von Mizpe Ramon ist die Negev-Wüste anders als oberhalb dieses Kraters. Und der Krater selbst schafft natürlich eine Grenze, die sich automatisch ergibt. Man ist unten und geht dann rauf und ist in einer anderen Gegend. Aber es gibt durchaus verschiedene Auslegungen oder eine gewisse Unsicherheit, wo diese Orte alle genau sind. Also da wollen wir uns auch nicht zu viel festlegen. Was aber hier im ersten Satz jedenfalls ins Auge sticht und vielleicht sogar stört beim Lesen, dass die Bezeichnung, wo sie jetzt sind, sie sind ja jetzt gegenüber noch des Jordans, noch nicht im Land, da sind so viele Ortsnamen aufgelistet. Wir haben gesagt, das sind die Worte, die Moshe gesprochen hat zu Israel. Das ist Jordans. Da sind sie noch. Amidbar in der Wüste, Araba in der Steppe. Ja, okay, warum nicht? Warum sie sagen in der Wüste und in der Steppe? Was müssen das eigentlich? Nur Suf gegenüber von Suf. Suf bedeutet Schilf. Suf ist wahrscheinlich ein Ortsname. Und muss überhaupt nichts mit dem Schilfmeer zu tun haben. Das Schilfmeer ist Jamsuf, das Schilfmeer. Und es ist überhaupt keine Schwierigkeit, sich vorzustellen, dass irgendein Dorf das Schilfdorf geheißen hat. Also das ist irgendein Ort, der heißt Suf. Das ist kein Problem, hat nichts mit dem Schilfmeer zu tun. Ben Paran und Ben Toffel, zwischen Paran und zwischen Toffel. Und das Zwischen immer noch mitdenken, Lavan und Hatzerot und Deserhaf. Jetzt sind das Ortsnamen, wo ich auch sagen kann, okay, die kampieren jetzt irgendwo da dazwischen. Ich bin irgendwie, wenn ich auf dem Wasserleitungswanderweg gehe, zwischen Bundhamsdorf und Baden. Und Dann nehme ich halt die Orte, die rundherum sind. Es geht. Aber selbstverständlich hackt hier der Midrasch ein und hat gefunden, dass, wenn da so viele Orte aufgezählt werden, dass das vielleicht nicht nur notwendig ist, nach dem einfachen Wortsinn zur Präzisierung, wo sie sich befinden, sondern dass das vielleicht eher notwendig ist, um was anderes auch anzudeuten. Und es gibt einen berühmten Midrasch, der auch oft zitiert wird, in Sifra, wo man sagt, diese Namen sind Hinweise auf Orte, wo Bnei Israel Fehler gemacht haben. Und Mosche deutet das hier an. Übrigens in einer eleganten Weise. Wenn wir diesen Midrasch aufgreifen, dann passt das auch zu dem, was ich angekündigt habe, dass wir sehen werden, dass Mosche Rabbeinu davon sprechen wird, was alles schiefgegangen ist und warum es schiefgegangen ist. Und da ist ja dieser Hinweis vielleicht nicht falsch. Interessant ist in Vers 2 ein Detail. 11 Tagesreisen. Achadasayom, 11 Tagesreisen von Horef. 11 Tagesreisen, wir sind 40 Jahre später. Es wären 11 Tagesreisen gewesen. Jetzt, selbst wenn man sagt, 11 Tagesreisen, vielleicht geht ein ganzer Tross mit Kind und Gepäck etwas langsamer als der normale Wanderer. Und sie werden dazwischen Schabbes gehabt haben. Aber sie wären 2-3 Wochen in Eretz Israel gewesen, vom Berg Sinai weg. Horef der Berg Sinai. 11 Tagesreisen entfernt. Sind sie jetzt dort? Und der Vers 3 sagt uns dann, es war im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, Rosh Chodesh des 11. Monats, also sie sind einen Monat bevor die 40 Jahre raus sind. Und Mosche spricht also nochmal zu dem Israel, alles, was Gott ihnen geboten hat. Nachdem, Vers 4, nachdem er den König des Emori, den Sichon, geschlagen hatte, das war ein Kreshbon, und Og, den König von Bashan, der in Edrei war. Wir erinnern uns, das war am Schluss von Chumash Bamidbar, und offensichtlich war das so das letzte größere militärische Hindernis. Nachdem das erledigt ist, kann Mosche sich darum kümmern, die Leute zu versammeln und sagen, ich habe jetzt für euch die Abschiedsrede, ich werde nicht mehr lange da sein, ich möchte euch noch ein bisschen lehren, was ich euch mitgebe. Moshe Rabbeinu ist hier in Chumash Dvarim der Lehrer. In anderen Büchern haben wir ihn oft als den politischen Führer, der irgendetwas auch checken musste, kennengelernt. Hier ist er einfach der Lehrer, der ihnen noch Botschaften mitgibt, Lehren mitgibt und der ihnen das in Mitzvot lehrt, wie, was den Hauptteil dieser Reden betrifft, den Chukim und Mishpatim-Teil, wo wir gesagt haben, das beginnt in Kapitel 5, können wir sehr, sehr stark annehmen, dass er das selbstverständlich schon an der Sinai vor 39 und mehr Jahren gelehrt hat, aber ist jetzt wiederholt für die jüngere Generation. Es ist nicht so, dass die Mitzvot, die wir in Chumash Dvarim vorfinden, alle erst jetzt auftauchen würden, sondern wir lesen das erst jetzt. Aber es gibt eine Stelle in Schmott im Kapitel 34, Vers 29 und folgende, wo ziemlich klar ist, wo gesagt wird, Mosche lehrte dem Israel all die Halachot, und dort werden die Halachot nicht extra aufgezählt, aber dort ist durchaus erkennbar, Mosche lehrte sie das alles. Nur jetzt bringt er es für die junge Generation, die jetzt dabei ist, auch in das Land zu ziehen. Und die eigentliche erste Rede, die wir hier beginnen, fängt eigentlich an bei Vers 5. Be'ever ha'yaden be'eretz Moab hu'il Moshe be'er. Er hub an eine Erklärung. Et ha'Torah hazot, diese Torah. Torah heißt in der Torah einfach Lehre. Und es ist, es gibt ein bisschen verschiedene Ansichten, wie genau das Wort Torah innerhalb der Torah zu erklären. Also et ha'Torah hazot muss jetzt nicht die Torah sein im Sinn, wie wir eine Torahrolle in Händen haben, sondern diese Lehre. Torah wird typischerweise verwendet, das haben wir sehr viel gesehen, für eine Lehre im Sinn von, dass man lernt, wie man irgendetwas macht. Also wenn ich es jetzt sehr zugespitzt ein bisschen salopp ausdrücke, eine Bedienungsanleitung, wie mache ich etwas? Wir hatten den Begriff für verschiedene Korbanot und solche Sachen, die Lehre, wie etwas umzusetzen ist. Also wahrscheinlich die Gebote, die dann in der nächsten Rede kommen werden, ist das, was hier angesprochen wird. Und Mosche fängt an, Gott hat zu uns gesprochen am Choref. Und den Satz, den merken wir uns jetzt ein bisschen, weil den wollen wir dann vergleichen. Nummer 6. Hashem Elokeinu Diber Eleinu b'Choref. Hashem, unser Gott, hat zu uns gesprochen am Choref. Der Choref ist der Berg Sinai. Lemoren sagend. Rav Lachem Shevet b'Har Haseh. Es reicht für euch. Rav heißt eigentlich viel, zahlreich. Aber es ist für euch viel, kann man auch verstehen als genug. Es ist genug für euch. Ihr seid jetzt zahlreich. Shevet b'Har Haseh, an diesem Berg zu sitzen. Nämlich am Berg Sinai. Und in Vers 7 geht es dann weiter, Penu us ulachem, wendet euch und ziehet euch, das, auf Deutsch klingt das jetzt blöd, ich versuche es aber möglichst wörtlich zu übertragen, uvo uhara emori, und kommt zum Berg Emori. Also nachdem sie ein Jahr am Berg Sinai gesessen sind, dort Torah gelernt haben, nachdem sie die Torah angenommen haben, hat Gott gesagt, es reicht jetzt, ihr seid lange an diesem Berg jetzt gesessen, jetzt geht weit, wendet euch, und also in eine andere Richtung, und reist. Interessanterweise steht Seulachem, also reist für euch. Es ist eine Sache, die ihr für euch macht, dieses Reisen. Und kommt zum Berg der Emoriter. Das wird dann der Punkt sein, wo sie in das Land hinein sollen. Und hier wird dann auch genannt, das sind dann alle die Nachbarn rundherum, die in der Gegend wohnen und in der Shephela, in der Ebene und im Negev, das ist der Süden. Negev muss es nicht unbedingt die Negev-Wüste sein, wie wir es heute verstehen, aber es deckt sich ziemlich, weil Negev heißt in der Torah einfach Süden. Und der Süden des Landes Israel ist auch heute der Negev, also das geht sich aus. Und am Ufer des Meeres, das Land des Knaani. Dort sollte hin. Interessanterweise, hier gibt es eine Stelle, die ist ein bisschen schwierig. Interessanterweise wird jetzt hinzugefügt zu dem, was wir kennen, das Land des Knaani, das sollen Sie ja einnehmen. Der Herr Lebanon, Adhanahara Gadol, Naher Prat. Und den Lebanon, Lebanon ist ungefähr schon das Libanongebirge, das scheint sich nicht geändert zu haben. Es gibt symbolische Deutungen, dass es ganz was anderes bedeutet, aber nach dem Tschad ist Lebanon das Libanongebirge. Und der Fluss, der große Fluss Euphrat. Der große Fluss Euphrat verwirrt vielleicht ein bisschen, weil Eretz Israel reicht nicht bis nach Mesopotamien. Jetzt gibt es eine Möglichkeit zu sagen, naja, der Anfang des Euphratflusses. So ein großer Fluss wie der Euphrat fängt auch irgendwo an, und dort, wo er anfängt, ist er noch wesentlich kleiner. Der liegt so im, ich glaube, es ist das heutige Syrien, nördlich des Libanon, aber der liegt nicht in Mesopotamien, wo wir denken, wenn wir Euphrat hören, dann denken wir an den Irak, ja? Sondern der liegt nördlich von Eretz Israel, nicht so weit entfernt. Aber geht sicherlich auch nicht ganz gut aus, zu sagen, das beschreibt die Landesgrenzen. Das tut es nicht. Wir haben die Landesgrenzen anderswo beschrieben gehabt. Es gibt eine Anmerkung von Rav Menachem Leibtag, der bemerkt, dass immer dann, wenn Nachal Mitzrayim, der Bach Ägyptens, und der Euphrat genannt werden im Zusammenhang mit Eretz Israel, dass es offensichtlich nicht die Landesgrenzen sind, weil sich das hinten und vorne nicht ausgeht, sondern dass es so etwas sein könnte, die Einflussbereiche. Und es steht ja hier auch nicht erobern, sondern es steht, er soll dorthin kommen. Also es geht hier möglicherweise darum, gerade dort, wo die großen Hochkulturen sind, am Euphrat, da kann ich jetzt ruhig Mesopotamien meinen, ja, und am Nil, der hier nicht angesprochen ist, aber es gibt andere Stellen, wo er in einer erstaunlichen Weise vorkommt, dass der Einfluss die Einflusszone ist, wo man sich hinwenden soll, wo man Menschen kommunizieren soll, dass es die jüdische Lehre gibt und dass es einen Gott gibt und so. So kann man das verstehen. Jedenfalls, in Vers 8 wird es dann wieder konkreter. Ich habe euch gegeben das Land, das ihr einnehmen sollt, welches Gott euren Vätern Abraham, Yitzchak und Jakob zugeschworen hat. Das ist eindeutig das Land Kanaan. Also das ist relativ leicht. Und dann erzählt Moschee einfach, wie das damals war. Wie ich gesagt habe, Moshe wird ja darüber sprechen, warum hat das damals nicht so gut funktioniert, warum hat es 40 Jahre gedauert, wenn es 11 Tage hätte sein können. Das ist das große Thema jetzt. Moshe erzählt, ich habe damals gesagt, ich kann euch nicht alleine tragen. Dieses damals, er sagt, bei Etahi, in Vers Nummer 9. Ich habe zu euch gesagt, bei Etahi in dieser Zeit, das muss jetzt nicht der Tag sein, sondern damals in diesem Jahr, weil die Geschichte, dass Moshe eingeführt hat, Richter über kleinere Einheiten und über größere Einheiten, ein ganzes System von Lehrenden und Richtenden, das ist nicht der gleiche Tag, wo sie weggezogen sind vom Berg Sinai, das ist eigentlich am Anfang, wenn sie angekommen sind, aber damals halt, wenn man 40 Jahre Abstand hat, dann geht es nicht darum, welches Datum täglich das war, sondern in jenem Jahr hat Moshe gesagt, ich kann euch nicht alleine tragen, ihr seid nämlich viel, viel mehr geworden und er wünscht dem Volk auch gleich, ihr sollt euch noch viel, viel mehr vermehren und das kann ich nicht alleine tragen und daher in Vers 13, Havulachem Anashim Chachamim, gebt euch weise Männer, Chachamim und Nevoim, Veyudim, wir erinnern uns, das ist alles da gewesen, dass weise und verständige Männer ausgesucht werden sollen, die sich an die Spitze einer Sippe, eines Clans stellen können. Und da wurde ein ganzes System von Lehrenden und Rechtsprechenden geschaffen. Und da kommt jetzt aber auch, also ich glaube, dieser Absatz hat einige Bedeutung, wenn wir überlegen, in welchem Kontext das erzählt wird. Einerseits ist es eine Erzählung von, wie das halt damals war, aber es ist auch ein Hinweis auf die Menschen, die jetzt vor Moshe stehen und wissen, wir haben den Moshe nicht mehr lang. Der verabschiedet sich ja gerade. Und was machen wir dann, wenn wir nicht ständig zu Moshe laufen können? Wir haben noch vor relativ kurzem gegen Ende von Chumash Bemidbar, es war ein Parashat Rukat, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gesehen, dass gewisse Fehler, die passiert sind, nicht mehr dieselben Fehler waren, die früher mal gemacht worden sind, sondern in den Fehlern waren schon gewisse Besserungen dabei. Und da sind sie einmal gegangen zu Moshe und haben gesagt, wir haben gesündigt, Moshe bete für uns, hilf uns. Und ich habe damals angemerkt, naja, sie sind immer noch in dem Stadium, zu Moshe hinzugehen und zu sagen, lieber Moshe, wir brauchen, dass du uns hilfst, wir kennen uns jetzt nicht mehr aus. Ja? Er sagt ihnen, ihr habt ein System, da gibt es Richter, da gibt es Lehrende. Ich bin es die ganze Zeit jetzt schon nicht mehr alleine gewesen, sondern es sozusagen, es wird ohne mich auch gehen. Also ich glaube, dass das ja auch eine Botschaft zwischen den Zeilen ist. Aber ganz wichtig ist auch, dass er auf die Notwendigkeit eines korrekten Rechtssystems hinweist. Das macht er in der 16. Ich habe befohlen, eure Richter, bei Etahi, also auch damals schon, nicht erst jetzt, sondern damals schon, dass ihr das Recht durch euer Urteil zur Geltung bringt zwischen jedem und seinem Bruder und auch dem aus der Fremde gekommene, das ist der Gerzedek, der Konvertit, für den gilt dasselbe Recht wie für einen geborenen Juden oder Jüdin. Und hier kommt in Vers 17, ihr sollt das Kleine wie das Große ernst nehmen. Ein Richter soll nicht sagen, irgendein sozusagen banaler Streit um irgendwelche Kleinigkeiten, das interessiert uns nicht, da richten wir gleich gar nicht. Das wäre nicht richtig, weil wenn man im Kleinen nicht Gerechtigkeit herstellt, dann kann das sich auswirken auf Größeres. Und dass ihr auch niemanden zu sehr fürchtet, also dass der Richter nicht vor Respekt vor einem wichtigen, vornehmen Menschen das Urteil biegen darf. Und wenn auch etwas zu schwer ist, dann bringt er sie zu mir. Das geht natürlich jetzt bald nicht mehr, aber es wird ja dann den Joshua geben. Es wird auch später irgendwelche Oberen geben, wo die Kleineren, denen etwas zu schwer ist, weiter oben nachfragen können. Also es wird hier auch ausdrücklich eingemahnt, euer Rechtssystem muss gerecht sein. Das Recht darf nicht gebogen werden. Das Kleine kann genauso wichtig sein wie das Große und selbstverständlich keine Betrügereien im Recht. Das ist eine Lehre, die er ihnen hier mitgibt, dafür, wie sie dann leben sollen, wenn er nicht mehr dabei sein wird. Und dann erzählt er halt, was passiert ist. Wir sind vom Horeb gezogen. Naja, und wir wissen eh, was dann kam. Dann kam die Geschichte mit dem Meraglim. Interessant ist, er erzählt hier ziemlich ausführlich die Geschichte mit dem Herakliden. Interessant ist, wenn man das nebeneinander legt, falls jemand von euch Zeit hat, es zahlt sich aus, wenn ihr die Geschichte in Bemidbar und die Geschichte hier mal wirklich Seite für Seite nebeneinander legt. Wenn man zwei Humashim zu Hause hat, kann man das gut machen, oder man hat getrennte Humashim, dann ist es leicht. Und vergleicht einmal den Text. Es ist immer so in der Tora und immer im Tanach generell als ein Hinweis, wenn Stellen sehr ähnlich sind oder wenn man glaubt, das war schon mal da und das wiederholt sich jetzt, die Unterschiede zu suchen. Die Parallelen sind klar, aber die Unterschiede zu suchen. Und hier, während in seiner Zeit haben wir besprochen, es steht dort nicht das Wort Spione, es steht dort nicht Kundschaften, sie sind eigentlich spazieren gegangen als Tayarim, als Touristen. Und hier wird es eher erzählt in der Art, dass das Volk Spione schicken wollte. Das ist Vers 22. Ihr seid da zu mir gekommen, Vatikre Wun, ihr habt euch genähert zu mir, Kulchem, ihr alle, Vatromul Nishlecha Anashim Lifanenu Vejach Perulanu et Haaretz, und sie sollen das Land erspähen, sie sollen das Land auskundschaften. Das ist ganz ein anderes Wording, als wir es in Bemidbar hatten, weil er hier darauf hinweist, ja, es kam von euch, also euch ist eigentlich insofern ein bisschen jetzt unscharf, als er redet ja zu der zweiten Generation, ja, aber es kam aus dem Volk, ja, euch ist hier das Volk pauschal, es kam aus dem Volk der Wunsch, wir wollen da Kundschafter schicken, und Moshe sagt aber auch, er hat es gut gefunden. Das erklärt uns wiederum, warum Hashem seinerzeit in Buch Bamidbar zu Moshe gesagt hat, schicke für dich Schlachlecha, wenn du das willst, dann mach das. Ja? Also diese Erzählungen passen sehr wohl sehr gut zusammen, sind nämlich aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Schwerpunkt. Und er schildert jetzt, wie das passiert ist und wie das dann schiefgegangen ist. Ich finde interessant eine Kleinigkeit in Vers 27. In Vers 27 sagt er, Bataragnu beulechem, beulechem, in euren Zelten, Batromu besinat Hashem, Otanu hozianu meeres mitzrayim, latet otanu beyata imori, lehashmidim. Die Leute haben sich gegenseitig erzählt, in einer Art von Hass gegen Hashem, das ist ein bisschen schwierig, wir müssen aufpassen mit dem Wort Sinah. Das Wort Sinah, Hass, meint nicht unbedingt nur Hass, so einen aggressiven Hass, wie man das mit dem deutschen Wort assoziieren würde, sondern es reicht schon, wenn ich mich von jemandem sehr deutlich abwende. Wenn ich mit jemandem lange genug nicht geredet habe, dann kann das schon ein Sumé sein. Und so ist das hier zu verstehen. Ja? Sie haben nicht Hashem gehasst, sondern sie haben sich irgendwie weggewandt und haben mit diesem Gott nichts mehr zu tun gehabt, der sie rausgeführt hat aus Ägypten, an ihrer Einschätzung, um uns da in die Hand des Emoriters zu führen, wo wir die Schlacht nicht gewinnen werden. Und es wird dann übrigens auch angesprochen in einem der nächsten Sätze, dass sie Sorge hatten, und Kinder werden dann gefangen genommen. Und was ich aber interessant finde, ist, sie haben sich gegenseitig aufgehetzt, beoholechem in euren Zelten. Also das war so ein Klatsch, so eine Mundpropaganda. Die Leute haben damals nicht einmal Facebook dafür gebraucht, sondern haben einfach von Zelt zu Zelt miteinander geredet. Und so eine Theorie, dass da jetzt was schiefgegangen ist und dass Gott uns verlassen hat, das hat sich einfach als Klatsch verbreitet. Ich finde das sehr, sehr interessant, diese Bezeichnung in euren Zelten. Jedenfalls erzählt er dann, wie er versucht hat, den Leuten zu sagen, Gott wird für euch kämpfen, aber das hat dann alles nichts mehr genützt und so weiter. Nur der Kaleb, ich bin jetzt in Vers 36, Gott war dann zornig und der Kaleb, der Sohn von Jefunne, wird das Land sehen und auch seine Nachkommen. Er ist jetzt offensichtlich noch dabei mit seiner ganzen Familie, während die anderen in seinem Alter mittlerweile verstorben sind. Und Moshe erwähnt hier übrigens sehr, sehr kryptisch, auch gegen mich war Gott zornig, Biglalchem, das ist in Vers 37. Das bezieht sich auf das, was wir hatten bei der Wassergeschichte vor kurzem, wo wir gesagt haben, es ist nicht so klar, was Moshe eigentlich falsch gemacht hat. gehört. Und hier sagt Moshe eigentlich, es war euretwegen. Das euretwegen muss jetzt aber auch nicht unbedingt heißen, die Menschen haben etwas angestellt, weil dort klingt es nicht so bei der Wassergeschichte, sondern was bei der Wassergeschichte Gott gesagt hat, war, ihr habt mich, nämlich Hashem, nicht glaubwürdig genug gemacht vor dem Volk. Also dieses Bigelchem hier ist irgendwie in einem Zusammenhang mit euch. Es ist mir etwas nicht gelungen, euch beizubringen. Darum war Gott mit mir zornig. Und jetzt kommt Jehoshua, das sagt dann das 38, Jehoshua, der soll dann kommen und euch in das Land bringen. Und hier ist es in Vers 39, die Kinder, von denen ihr gesagt habt damals, wie das war, dass ihr gemeint habt, wir schaffen das nicht, den Emoriter zu überwinden, wo ihr gesagt habt, die werden zu einer Beute werden, die werden jetzt in das Land kommen. Ihnen werde ich es geben, Behem Yerashuha, und sie werden es erwerben. Jerusha in modernerem Ivrit und übrigens auch in Jiddisch ist ein Erbe. Man muss aufpassen, im biblischen Ivrit oder auch noch in rabbinischer Sprache bedeutet es nicht erben, so wie es fällt mir etwas zu, für das ich nie gearbeitet habe, sondern heißt eigentlich etwas in Besitz nehmen, schon etwas, worauf man einen Anspruch hat. Wir haben das wahrscheinlich besprochen und wenn nicht, dann erwähne ich es jetzt beim Brit Ben Habtari, lange her, im Chumash Bereshit, schon eine Weile her, haben wir es besprochen, wenn Abraham den lieben Gott fragt, woran werde ich erkennen, dass ich das Land in Besitz nehmen soll, dann heißt das nicht, lieber Gott, ich glaube dir nicht, gib mir irgendwie ein Zeichen, dass du das ehrlich mit mir meinst, dass ich das Land wirklich erben werde, sondern es heißt, es ist eine Frage von Abraham dort, woran werde ich erkennen, dass ich was tun soll? Weil das ist ein aktiver Vorgang, ich muss irgendwas machen, dieses Land auch in Besitz zu nehmen. Und hier ist es auch, also nicht erben, sondern eigentlich in Besitz nehmen. Und jetzt in Vers 40 erzählt Moshe, wie also Hashem gesprochen hat. Und er sollt euch wenden und reisen durch die Wüste, den Weg von Yamsuf, wieder Richtung Schilfmeer. Also es kommt der Befehl, jetzt in der Wüste spazieren zu gehen. Und sie erzählt dann auch noch die Geschichte, dass es dann die Partei gab, die dann gemeint hat, jetzt haben wir es falsch gemacht, wir wollen es korrigieren, wir wollen doch das Land erobern, was natürlich dann nicht funktioniert hat, wo sie dann vernichtend geschlagen worden sind und so weiter und so fort. Das rekapituliert er alles. Und dann haben wir einen interessanten Satz, nachdem er das alles eine Zeit lang erzählt hat. In Kapitel 2, übrigens, hier hat die Kapiteltrennung mit unserer Kapiteleinteilung nichts zu tun. Das, was Kapitel 2, Vers 1 ist, gehört eindeutig noch zur alten Erzählung, die Moshe jetzt gerade erzählt hat, was da alles war damals, wie das eingetreten ist, dass es 40 Jahre dauert und nicht 11 Tage. Und ab Vers 2 von Kapitel 2 kommt der neue Absatz. Bei Yom HaShem Elai Lemor, Moshe erzählt, dass Hashem gesagt hat zu mir, Vers 3, Rav Lachem Sof et Ha'ar, Haseh, Penu Lachem Zafona. Es ist reichlich für euch, zu umrunden diesen Berg, Penulachem Zafona, wendet euch nach Norden. Also nachdem sie jetzt 39 Jahre in der Wüste spazieren gegangen sind, sagt Gott, es reicht, dass ihr da im Kreis geht, wendet euch nach Norden. So weit, so schön. Dieser Satz hat einen ganz interessanten Gleichklang mit dem Satz, den wir vorher gesehen haben. Das war 1,6 war das. Ganz ziemlich am Anfang noch, Kapitel 1, Vers 6. Da habe ich gesagt, wir wollen das im Kopf behalten. Für die, die den Text vor euch haben, blättert einfach ein Stück zurück. Vers Nummer 6 in Kapitel 1. Hashem Elokeinu diber elenu bachoref am Berg Sinai lemor. Rav lachem shevet bahar hazeh. Rav lachem, es reicht für euch, shevet bahar hazeh, zu sitzen an diesem Berg. Und hier heißt es, das ist jetzt für die, die hin und her blättern, Kapitel 2, Vers 3. Hier heißt es, Rav Lachem, Eindeutig dasselbe Wording, ja? Rav Lachem, es reicht euch. Sof et hahara se, zu umquer, zu umrunden. So werden sie gewonnen, ja? Kreisel. Sof zu umrunden, et hahara se, diesen Berg. Penulachem zafona, wendet euch nach Norden. Es ist eindeutig, dass das zwei parallele Sätze sind, ja? Die ja spiegelbildlich sind. Es redet aber von was anderem. Nämlich, der Berg ist, welcher Berg ist das jetzt? Das ist der Berg der Moriter, wo sie nicht durchgekommen sind damals. Ja? Das ist nicht der Berg Sinai. Das ist nicht der Berg Sinai, sondern das ist der Berg Emori, ein Gebirge von den Moritern, wo sie halt in den Kreis gegangen sind, weil sie da nicht durchkommen. Es reicht, dass man rund um diesen Berg spazieren geht. Aber natürlich ist die Antwort da auf den Satz von damals. Es reicht, dass er an diesem Berg sitzt, das war der Berg Sinai. Und jetzt ist es ein blöder Berg, der am Weg steht. Im Grunde egal welcher, aber wir wissen aus dem Kontext, wir müssen nur vorher lesen, wo sie waren, Gebirge Seir. Entschuldigung, das Gebirge Seir ist es. Wir müssen nur vorher lesen, was es war, das Gebirge Seir, aber es ist im Grunde wurscht. Darum habe ich mich jetzt auch vertan. Es ist im Grunde wurscht, welcher Berg, irgendein blöder Berg, der am Weg steht, nicht der Berg Sinai. Und die sind ja rundherum spaziert. Aber diese beiden Sätze klingen so gleich. Und da stellt natürlich auch einen Zusammenhang, ja, sowohl einen Zusammenhang als auch einen Kontrast. Also einerseits ist das jetzt so die nächste Stufe, ein neuer Anlauf. Die alte Geschichte hat begonnen mit, Gott hat gesagt, ihr seid jetzt lang genug an einem Berg, bewegt man von diesem Berg weg. Jetzt hat Gott gesagt, nicht vor 40 Jahren, sondern vor ein paar Tagen, ja, hat Gott gesagt, oder vor ein paar Monaten, hat Gott gesagt, ihr seid jetzt lang genug an einem Berg, bewegt euch von dem Berg weg. Also wir sehen hier diese Assoziation, dieses Bild einer zweiten Chance. Das, was man damals gemacht hat, versucht man jetzt wieder. Aber damals haben wir es falsch gemacht, das machen wir es hoffentlich richtig. Das ist das Bild, aber natürlich ist das Bild auch, damals seid ihr gesessen am Berg Sinai, und es ist auch ein anderes Verb, ja. Rav Lachem Shevet Beharase, war es damals am Berg Sinai. Ihr seid gesessen am Berg Sinai und ihr habt dort was zu tun gehabt. La Shevet ist im biblischen Hebräisch auch sowas wie ansässig sein. Also man war dort irgendwo auch ein Stück zu Hause, zwar nur ein Jahr lang, und es war geplant, nur ein Jahr lang zu Hause zu sein, aber man war dort ein Jahr lang zu Hause, auf einer Station, wo man auch was zu tun hatte, wo man hingehört hat, nämlich Torah zu lernen. Und hier ist es, es hat rundherum gegangen um diesen blöden Berg. Also, ganz ein anderes Verb. Aber wir sehen diesen Zusammenhang. Und natürlich auch gleichzeitig diesen Kontrast. Es wird jetzt auch nicht gesagt, das Land und so, sondern es wird einfach gesagt, geht jetzt nordwärts. Und Mosche erzählt, wie Gott ihm gesagt hat, das ist ein bisschen viel indirekte Rede, Mosche erzählt ja die ganze Zeit, wie Gott zu ihm gesagt hat, und dem Volk befiehlt, dass ihr hinübergeht, die Grenze eurer Brüder Esaf, die in Seir wohnen, Gebirge Seir, haben wir gerade gesagt, das sind sie spazieren gegangen, die werden Ehrfurcht vor euch haben, weil ihr Unikem, wenn ich Matem mit Ort, und ihr solltet ja in Acht nehmen, was ist das? Das hatten wir, das sind die Geschichten, dass sie bei Esaf und bei Moab gefragt haben wegen Wasser, und die gesagt haben, nein, und sie da herunterum gehen mussten. Aber hier wird es ein bisschen anders dargestellt, dass Gott eigentlich zunächst einmal gesagt hat, die sollten jetzt Ehrfurcht vor euch haben. Wir wissen, hat es stattgefunden. Ja, aber die sollten Ehrfurcht vor euch haben. Und ihr sollt aber dann aufpassen, ihr müsst dann aufpassen, dass ihr mit denen gar nicht streitet, dann von eurem Land bekommt ihr keinen Fußbreit. Und denn das Gebirge, das ihr gehört, ist auf. Gebirge Seir ist ungefähr dort, wo so südlich vom Toten Meer, wo diese sehr zerklüftete Gebirgslandschaft ist, auf der jordanischen Seite vor allem. Das ist das wahrscheinlich, alle geografisch zuordnen, sind immer ein bisschen heikel, aber ungefähr das ist das Gebirge Seir, eine sehr zerklüftete Gebirgslandschaft. Und hier wird ausdrücklich diese Mahnung erinnert, ihr sollt von denen einkaufen für Geld und ihr sollt Wasser von ihnen für Geld nehmen und euch da anständig benehmen offensichtlich und aufpassen, dass ihr da nicht in irgendeinen Streit geratet, sondern lieb sein zu denen, denn das ist nicht das Land, das ihr bekommen werdet. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass das ja seinerzeit nicht ganz so stattgefunden hat. Also das war der Plan. Aber Esav hatte gesagt, nein, und sie mussten noch darum gehen. Und dann hat Moab gesagt, nein, und sie mussten noch darum gehen. Warum wird das hier so erzählt? Ich würde sagen, hier wird es mitgegeben der nächsten Generation. Wenn ihr wieder mal mit Esav zu tun habt, dann wisst aber, das sind Verwandte und da wollen wir nicht Krieg führen. Und es wird dann auch noch erzählt über Moab, in Abvers 9 wird über Moab erzählt. Das ist ganz parallel, das klingt sehr, sehr ähnlich. Das hat einen sehr, sehr ähnlichen Text betreffend Moab, dass ihr da auch keinen Krieg führen sollt. In Vers 19, die Söhne Ammons sollt ihr nicht bedrängen in Streit, denn auch das ist ein Land, das ihr nicht bekommt. Hier ist dann ausdrücklich die Begründung, denn bei Moab auch, Ammon und Moab sind ja beides Nachkommen von Lot, denn den Söhnen Lot habe ich es gegeben. Hier geht es auch ein bisschen um das Verwandtschaftsverhältnis. Die Söhne von Lot, das sind Verwandte von Abraham, da wollen wir keinen Konflikt und keinen Krieg anzetteln. Natürlich geht es ja auch ein bisschen darum, dass man die Hoffnung hat, die sich dann übrigens nicht erfüllt hat. Aber man könnte die Hoffnung haben, wenn das Nachkommen Abrahams sind, dass man mit denen in ein ganz gutes Einvernehmen kommt, dass die auch mal einen Monotheismus annehmen. Reden wir nicht von der Tora, aber es sind Nachkommen Abrahams. Die könnten noch irgendwas im kollektiven Gedächtnis haben, dass es einen Gott gibt. Das ist was anderes als jene Kulturen, die überhaupt nichts mit Abrahams Botschaft zu tun hatten. Also das würde ich ja auch ein bisschen hineinlesen. Und dann wird noch erklärt, wie das dann natürlich allerdings nicht funktioniert hat bei Sichon. Bei Sichon, dem König von Heschbon, da hat das nicht funktioniert. Das ist der Kontrast, ja. Der wollte nicht Durchzug geben. Übrigens wird das schon so erzählt, den hätten wir auch gefragt, ob er nicht Durchzug gibt, aber er wollte nicht Durchzug geben. Und Gott hat aber dann gesagt, interessanterweise wird hier sein, es steht ja in Vers 30, es hatte Gott, dein Gott, seinen Sinn hart und sein Herz fest sein lassen. Das erinnert ein bisschen an Pharao fast. Also Gott wollte das auch nicht, dass der sich schon sich da einigt. Das stand bei Mori und bei Esav und bei Moab und bei Ammon nicht. Das war deren Sache, dass die das nicht hingekriegt haben. Aber hier scheint es so zu sein, dass Gott mit dem Sichon schon eine Rechnung hatte, wie wir das von Pharao kennen, dass Gott gesagt hat, den will ich eh dran nehmen. Und bei dem ist irgendwas so weit im Argen, dass ich den sein Herz jetzt festmache, damit es da kracht und ihr das Land einnimmt, weil ich möchte ihn eh weghaben. Sichon zieht da nichts gegen sie zum Krieg, wird erzählt, das ist alles schon vorbei. Mose erzählt das alles im Nachhinein. Und dann kommt in Kapitel 3 dasselbe mit Baschan, auch der König von Baschan. Da wird gar nicht gefragt. Also es hat doch eine gewisse Steigerung. Dann Sichon haben sie noch gefragt, aber Baschan wird zumindest nicht darüber berichtet hier, sondern der zieht entgegen, macht Krieg und Gott versicherte dem Mose, fürchtet euch nicht. Und wir werden gleich sehen, warum das hier so ausführlich erzählt wird. Fürchtet euch nicht, denn ich habe ihn und sein ganzes Volk und sein Land in deine Hand gegeben. Du machst mit ihm das Gleiche wie mit Sichon. Das gelingt dann auch. Und das waren alles Städte, in Vers 5 wird das erzählt, dass das Städte waren mit hohen Mauern und mit Toren und verriegelt, außer den vielen Städten, die das offene Land hatte. Also es wird ja eigentlich dargestellt, dass es militärisch eine größere Geschichte gewesen wäre. Ich sage deshalb wäre, weil wir erinnern uns, Gott hat diese Kriege geführt, das wird auch die Pointe sein, auf die wir hinauslaufen, dass das militärisch große Sachen waren, wird hier extra betont. Und da gab es diese viele, viele Beute und sie haben all die Städte dort auf der Ebene eingenommen. Und dann wird auch erwähnt hier, dass es dann Land gab, das aufgeteilt wurde an jene, die auf der anderen Seite des Jordans das Land nehmen wollten. Das haben wir auch schon gehabt. Wir werden das auch noch einmal ausführlicher bekommen, wenn die Fluchtstädte erwähnt werden. Hier ist Jair, der Sohn von Menasche, der bekommt diesen und diesen Landstrich und der Reuben bekommt und der Stamm Gad bekommt diesen und diesen Landstrich und es wird hier extra rekapituliert, dass die zugesagt haben, bei der Landnahme mitzukämpfen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und am Schluss dieser Parascha Das ganze Ende, also die Parasha endet, das ist aber auch ein kleiner Absatz. Nicht die Rede von Moschee, der sagt, die reicht in die Parasha der nächsten Woche. Aber es kommt ein Absatz nach Vers 22 und da endet unser Parasha. Und dieser Schluss dieses Absatzes mündet in die Versicherung, ich habe den Jeschua geboten, das jetzt alles zu übernehmen. Und der letzte Satz der Parasha ist, sie sollen sich nicht fürchten. Lotiraum, Kapitel 3, Vers 22. Lotiraum, sie sollen sich nicht fürchten. Fürchtet euch nicht. Also es ist, ihr sollt sie, nämlich irgendwelche Gegner, nicht fürchten. Ki Hashem Elokechem hu hanilcham lachem. Denn Hashem, euer Gott, ist der, der für euch kämpfen wird. Also wozu war diese ganze Auflistung? Ihr seid da, ihr habt es da versucht, friedlich mit Esav, hat nicht funktioniert. Ihr habt es versucht, friedlich mit Moab, hat auch nicht funktioniert. Das nicht funktioniert, wird nicht einmal so genau erklärt. Das wissen wir, aber es ist nicht hier. Ihr habt gekämpft gegen Sichon und gegen Bashan, und das waren riesige Städte und mächtige Könige. Wozu diese Erklärungen? Ich meine, wir haben das eigentlich in Chumash mit Bar schon gelesen. Jetzt können wir sagen, die Menschen, die hier vor Mosche stehen und darauf warten, demnächst das Land einzunehmen, haben kein Chumash mit Bar vor sich gehabt, weil die Tora-Rollen werden möglicherweise erst am Ende des Buches geschrieben. Aber, also die Leute müssen es wissen, aber wieso lesen wir das jetzt? Der Zusammenhang hier ist, sie sollen sich nicht fürchten. Sie sollen sich nicht fürchten bei der Landnahme, die jetzt kommt. Weil, wenn es da Probleme gibt, in Klammer, was hier nicht steht, aber was ich in Klammer dazu sage, solange Israel würdig genug sind und mit Gott ernst genug nehmen, dass das Bündnis mit Gott auch funktioniert, Klammer zu. Aber unter dieser Voraussetzung wird Gott diese Kriege führen. Und ihr erinnert euch, wenn das damals gelungen ist, dann wird es künftig auch gelingen. Das ist die Botschaft, um die es geht. Und warum wird hier so ausführlich erzählt, wie das war mit Esav und Moab und Ammon? Weil man könnte im Nachhinein, es ist die junge Generation, man könnte im Nachhinein sagen, irgendwann später, es wird sehr klar übrigens, wenn wir uns überlegen, was in den Büchern Joshua und Schaftim dann alles vorkommt. Später könnten Menschen sagen, naja, also eigentlich hat Gott uns damals nicht so viel geholfen, weil wir sind da doch um Esav herumgegangen. Wir sind um Moab herumgegangen, wir sind um Ammon herumgegangen. Das hat in Wirklichkeit nicht funktioniert. Aber hier wird erklärt, naja, das war die Geschichte, gegen die sollt ihr keinen Krieg führen. Und dort, wo ihr Krieg führen solltet, weil Gott gesagt hat, das ist Krieg, das sollt ihr Krieg führen, dann will ich das sogar, dass ihr Krieg führt, weil ich will diesen Sichon endlich loswerden. Dort hat Gott diese Kriege für euch geführt. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur beachten, was ist das Land, das ihr einnehmen sollt. Selbstverständlich sollten sie nicht, das ist auch nicht passiert, selbstverständlich sollten sie nicht versuchen, irgendwo rundherum was zu erobern, was ihnen nicht zustand. Es ist umgekehrt geschehen. Wir wissen dann aus dem Buch Joshua, dass sie nicht das ganze Land erobert haben. Es ist umgekehrt geschehen. Sie waren zu zaghaft. Aber hier ist auch die Mahnung, also etwas einzunehmen, zu versuchen, wo Gott gesagt hat, das spielt's nicht, das brauchst du gar nicht erst probieren. Und umgekehrt, dort, wo bis Gott gesagt hat, da sollst du jetzt kämpfen, da brauchst du dich nicht fürchten, da Gott wird diese Kämpfe für dich führen. Das ist die Botschaft hier. Und darum ist es auch durchaus möglich, obwohl Mosche hier überhaupt noch nicht fertig ist mit seiner Einleitungsrede, hier einen Absatz zu machen. Und weil es eine gewisse Textmenge gibt, die in eine Parascha der Woche passt, endet halt hier unser Parascha. Und nächste Woche ist es also insofern komplexer, als wir mitten in der Parascha, zuerst haben wir das Ende der Einleitungsrede und dann haben wir den Anfang der neuen Rede. Üblicherweise konzentrieren sich Shurim zu Etchanan auf die neue Rede. Möglicherweise werde ich das nächste Woche auch tun, aber unterschätzt nicht den Teil, den wir dann vielleicht überspringen am Anfang der Parascha der nächsten Woche. Moshe hat jetzt noch nicht fertig gesprochen. Aber ich habe jetzt fertig gesprochen.